Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Arashis Diary Voyage ist eine Netflix-Serie aus Japan und bei dieser oder in dieser Serie geht es um die japanische Boyband Arashi, die sich im Jahr 2020 auf ihrer 20-Jahres- und gleichzeitig Abschiedstournee befindet. Um das alles zu begreifen und einzuordnen, muss man natürlich mal kurz wissen, wie die klingen, nämlich so. Ja, wie so eine Boyband halt. Arashi, die erfolgreichste Boyband Japans mit über 50 Nummer-1-Hits. Und jetzt also gibt es eine eigene Serie zur Band. Warum das wichtig ist und worum es geht, hat mir der Japan-Experte Björn Eichstätt erzählt. Den habe ich nämlich vor der Sendung gefragt.
Ja, also in der Serie geht es um die Vorbereitung der Abschiedstournee von Arashi, die sehr, sehr lang läuft. Man lernt in dieser Serie, warum diese Band überhaupt sich auf einer Abschiedstournee befindet, also was das Ende eigentlich auslöst. Man lernt aber vor allem auch, wie viel Akribie reingesteckt wird von dieser Band in diese Vorbereitung und man lernt sehr viel über das ganze Brimborium drumherum. Man lernt auch sehr viel über die wirklich umfangreichen Nummer-1-Titel dieser Band. Das sind nämlich über 50. Damit ist die Band auch im Guinness-Buch der Rekorde. Es ist jetzt allerdings, muss man auch dazu sagen, nicht die, ich sage jetzt mal, filmemacherisch aufregendste Serie, die man je gesehen hat, sondern wirklich eher für Leute, die sich für diesen Background interessieren.
Es klingt vor allem so, als sei das eine Serie für Leute, die vielleicht selber große Fans dieser Band Arashi sind. Ist die Serie denn trotzdem spannend für andere vielleicht auch?
Ja, ich glaube, also jeder, der sich so ein bisschen für ein System interessiert, wie werden eigentlich solche japanischen J-Pop-Bands gemacht, was läuft da so im Hintergrund ab, kann das eigentlich sehen als, ich sage jetzt mal einfach prototypisch für diesen Ansatz, weil das ist in Japan sehr wichtig. Diese ganzen Boybands werden im Endeffekt von sogenannten Talent Agencies produziert. In dem Fall ist das die Talent Agency Johnny & Associates. Und die sind in Japan sehr, sehr berühmt. Und was hier sehr, sehr spannend ist, ist, dass man bislang über die Hintergründe von solchen Produktionen kaum was erfahren hat, weil diese Talent Agencies sehr, sehr stark über dem Image ihrer Gruppen standen und dieses bewacht haben und nur ganz, ganz stark gefilterte Informationen nach außen gedrungen sind. Und hier bekommt man eigentlich zum ersten Mal so einen Blick hinter die Kulissen von solchen J-Pop-Produktionen.
Wie hat denn dieses System, was sich so wahnsinnig reguliert und ziemlich sauber und klar anhört, überhaupt angefangen und wie funktioniert das genau?
Diese Firma Johnny & Associates ist insofern sehr spannend, weil sie eigentlich auch so ein bisschen am Anfang dieser Boyband-Produktionen steht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine seit Jahrzehnten andauernde, permanente Variante von sowas wie Deutschland sucht den Superstar. Das heißt im Endeffekt, das ist ein Manufacturing-Ansatz. Also es geht im Endeffekt darum, Bands zu casten und die dann auf den Markt zu bringen. Und das begann bereits in den 60er Jahren bei dieser Firma. Ein junger Japaner damals, Johnny Kitagawa, hat damals in der amerikanischen Botschaft tatsächlich gearbeitet in Tokio und hat parallel ein Baseballteam trainiert. Und irgendwann hat er so aus Amerika dieses Prinzip der Boyband mitgebracht und hat zu seinem Baseballteam gesagt, Mensch Jungs, tanzt mal, singt mal. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und die fingen dann an und das waren die Johnnies. Und die haben dann in den 60er Jahren sich sehr, sehr stark ausgerichtet auf dieses damals sehr neue Mediensystem. Fernsehshows kamen auf, Radioshows kamen auf, Popmusikzeitschriften sind entstanden. Und dieses System perfekt abzudecken mit Singen, mit Tanzen, mit gut Aussehen, das war im Endeffekt ja das Erfolgsmodell. Und basierend auf dieser ersten Band ging es dann später in den 70er Jahren so richtig los industriell.
Ja, wollte ich mich gerade fragen. Ich meine, jetzt waren gerade in den 60ern, aber das muss ja durchgehalten haben, wenn wir 2020 noch über diese Grundlagen reden.
Diese Band war im Endeffekt, die lief so 6, 7 Jahre lang und war dann eigentlich so ein Prototyp für weitere Bands, die dieser Johnny Kitagawa ins Leben gerufen hat. Das heißt, er hat eigentlich wirklich so eine Art Fabrik im Endeffekt für Boybands aufgebaut. es ist dann sowas entstanden wie ein Internat für Johnnies, so hießen die dann auch. Das heißt, es wurden wirklich Jungs gecastet, so ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr. Die sind dann nach der Schule durch verschiedene Ausbildungsgänge gegangen. Das heißt wirklich Vormittagsschule, nachmittags ging es dann in die Boyband-Fabrik. Da hat man singen gelernt, tanzen gelernt und die Besten von denen wurden dann zu Bands zusammengestellt. Und das System ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. 2010 ist Johnny Kitagawa dann auch ins Guinness-Buch der Rekorde eingezogen. Unter anderem als Produzent mit den meisten Nummer 1 Acts überhaupt und auch mit den meisten Nummer 1 Hit, die jemals von einem Individuum produziert wurden und das weltweit.
Aber es ist ja schon total krass, ne? Wir reden jetzt die ganze Zeit über dieses System und bei gecasteten Bands, egal wo sie gecastet werden und wo sie in so Systeme reingepackt werden, gibt es natürlich früher oder später auch immer Zusammenbrüche und Skandale, weil da stecken ja nun mal Menschen dahinter, also die ihr Leben dann diesem System opfern und dieser vermeintlichen Prominenz. Ist das eine durchgehende Erfolgsgeschichte oder gibt es da auch solche Abgründe?
Wie immer in solchen Systemen, gerade im Entertainment-Business, gibt es natürlich Skandale. Also bei Johnny & Associates, die hatten so ihre ersten Skandale dann in den 90er Jahren, als erste Mitglieder aus Bands ausgestiegen sind und die dann angefangen haben, zum Beispiel Bücher zu veröffentlichen über ihre Zeit in dieser Maschinerie. Und da gab es dann auch Prozesse. Und natürlich hat dieses System, weil es so stark auf dem alten Mediensystem aufgebaut hat, gerade auch durch die Digitalisierung, schon seine Brüche erfahren. Das heißt, da, wo jetzt einfach auch einzelne Leute auf einmal ihre eigenen Kanäle hatten, auf Twitter, auf Instagram etc., da ist natürlich diese glatte Oberfläche brüchig geworden und das ist im Endeffekt auch, was jetzt aktuell mit dieser Netflix-Serie versucht wird, eben diesen neuen Trend hin zur stärkeren Transparenz auch über Hintergründe mitzugehen und es ist das sicherlich so der erste Schritt, den man hier jetzt anschauen kann.
Björn Eichstädt über die Netflix-Serie Arashi Diary: A Voyage, über die japanische Boyband Arashi.